Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Planen Sie Ihr Leben. So habe ich das jetzt mal in einer Zeitung gesehen, mit ganz dicken Buchstaben geschrieben. Überlassen Sie nichts dem Zufall. So prangt die Werbung einer Versicherungsgesellschaft auf der nächsten Seite. In unserer Zeit wird eben alles geplant und alles ist zielgerichtet. Ich weiß, welche Karriereleiter ich in meinem Leben erklimmen will und ich plane Schritt für Schritt, um das zu erreichen. Nichts überlasse ich dem Zufall. Ich habe alles ganz fest in der Hand. Mit Schicksalsschlägen oder mit dem eigenen Versagen rechne ich nicht, denn dagegen bin ich ja abgesichert. Und es gibt Ärzte und Psychologen, die dann alles wieder gerade biegen können. So vermittelt das die Werbung. Ich habe alles fest in der Hand und ich gebe meinem Leben selber einen Sinn. So jedenfalls scheint das dieser, es war ein adrett gekleideter, glatter junger Mann aus der Versicherungswerbung mir sagen zu wollen. Fest in der Hand hat auch ein gewisser Kaifers seine Karriere, sein Leben. Und er ist bereit, alle und alles auszumerzen, was seiner Karriere im Weg steht. Zum Beispiel Jesus. Dieser Wanderprediger, der riegelt doch das Volk auf. Das könnte doch die Römer misstrauisch machen. Die beherrschen das Land. Und das Wohl und das Wehe des Volkes, das Bestehen des Tempels, das hängt doch von dem guten Willen der Römer ab. Sie dürfen nicht verärgert werden. Ja, nicht so auffällig sein. Und Jesus, der stört die Ruhe. Aber das Volk, das läuft dem angeblichen Messias in Scharen nach. Und dann diese Auferweckung eines Toten. Lazarus lag doch im Grab und jetzt sitzt er am Tisch, sitzt da, freut sich seines Lebens und isst. Das kann alles nur böse enden. Und Kaifers will und muss handeln, denkt er. Jesus oder ich? Und er plant. Kaifers nimmt sein Schicksal in die Hand. Wir hören den Predigttext für heute aus dem Johannesevangelium. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sagten, was sollen wir unternehmen? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, so werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und uns Land und Leute wegnehmen. Einer von ihnen, Kaifers, der in jedem Jahr hoher Priester war, sagte zu ihnen, ihr versteht nichts. Auch bedenkt ihr nicht, dass es für euch von Vorteil wäre, wenn ein einzelner Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er aber nicht aus sich selbst heraus, sondern als hoher Priester jenes Jahres weissagte er, dass Jesus für das Volk sterben sollte. Und nicht nur für das Volk, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen. Von jenem Tag an hielten sie es für beschlossen, dass sie ihn töten wollten. Amen. Kaifers zieht einen schnellen, logischen Schluss aus diesem Dilemma. Besser ein Mensch stirbt, als dass das ganze Volk verderbe. Und vielleicht denkt er, besser auch als ich. Ich will mein Leben nicht aus dem Ruder laufen lassen. Wenn Jesus von der Bildfläche verschwindet, dann ist endlich Ruhe. Doch alles kommt anders als geplant. Ihr kennt bestimmt dieses Sprichwort. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, der Herr aber lenkt seinen Schritt. Und auch hier in der Geschichte, die wir eben gehört haben bei Johannes, da hat Gott seine Finger natürlich mit im Spiel. Gott hat alles geplant und er hat auch schon mit Kaifers gerechnet. Kaifers redet und handelt so, wie es ihm richtig erscheint. Und doch wird er ungewollt und unbewusst zum Handlanger Gottes. Das ist erstaunlich, finde ich. Gott benutzt gerade die, die sich gegen ihn stellen. Gerade der schlimmste Gegner Jesu vollstreckt den göttlichen Plan. Und hier wird in einem kleinen Moment etwas von Gottes Allmacht sichtbar, von seiner Größe und wie er voraussieht. Bei ihm ist alles immer vorher bedacht und gewollt. Gottes Plan von unserer Erlösung, der kann nicht von ein paar Menschen einfach so ins Wanken gebracht werden. Im Gegenteil, er baut sie in seinen Plan mit ein. Johannes, der Evangelist, der breitet diesen göttlichen Plan von Anfang an in seinem Evangelium aus. Da kommt das Licht der Welt in die Finsternis und die Welt erkennt ihn nicht. Die aber, die ihn erkennen, die werden zu Kindern Gottes und sie werden neu von Gott geboren. Und dieser Weg des Lichts, den beschreibt Johannes dann in seinem ganzen Evangelium. Jesus stößt immer wieder auf Ablehnung und nur wenige folgen ihm nach. Aber, so Johannes, das alles musste so sein. Gott hat auf diese Weise nicht nur die Rettung der Juden, sondern eben die Rettung der ganzen Welt geplant. Und auch Kaiphas spielte ihm ohne sein Wissen, ohne sein Wollen in die Hände. Zunächst scheint der Plan des Hohepriesters ja aufzugehen und die Jesusschar, die zerstreut sich. Aber dann kommt doch alles ganz anders als erwartet. Mit der Botschaft, dass Jesus gestorben, aber wieder auferstanden ist, breitet sich das Christentum immer mehr aus über die ganze Welt, sogar bis hierhin zu uns nach Stein. Das Menschenherz, er denkt sich seinen Weg, Gott aber lenkt unsere Schritte. Etwas von Gottes Geheimnis wird in dieser Geschichte von Kaiphas sichtbar. Und davon, dass wir unfähig sind, Gott in die Karten zu gucken. An anderer Stelle sagt Johannes, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Dass Gott so groß ist, das übersteigt unser Fassungsvermögen. Unser kleiner menschlicher Arbeitsspeicher, der ist gar nicht in der Lage, alle diese Daten zu verarbeiten und Gottes Plan zu verstehen. Ansatzweise können wir Deutungen versuchen. Wir können einzelne Spuren suchen und staunen, wenn wir das große Geheimnis Gottes an kleinen Punkten in unserem Leben einmal fassen können. Der Satz des Kaiphas, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk. Auch das ist ein Geheimnis, der prophetische Satz von Kaiphas. Hier kommt dieses ganze theologische Programm von Johannes zur Geltung. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist für uns gestorben. Und durch diesen Tod werden die Christen, werden wir auch gerettet werden. Und das ist die Trostbotschaft von Johannes in seinem ganzen Evangelium. In fast jedem Gottesdienst hören wir, Jesus ist für dich gestorben. Besonders beim Abendmahl. Christi Leib für dich gegeben. Aber was bedeutet das wirklich? Zum einen heißt das, dass wir sündige Menschen sind. Das ist so, wir sind in Sünde verstrickt. Wir können uns daraus gar nicht selber befreien. Albert Schweitzer hat das mal so in einem anschaulichen Bild beschrieben. Wenn ich über eine Wiese einen Schritt mache, dann töte ich mit diesem Schritt, den ich auf das Gras trete, Millionen von kleinsten Lebewesen. Wir stehen also qua unserer Existenz in einem Schuldzusammenhang, einfach weil wir leben. Aber Gott, der ist ein gerechter Gott. Und wir hoffen ja auf seine Gerechtigkeit. Der Sonntag heute heißt Judika, nach dem Psalmwort: Schaffe mir Gott Recht. Aber um gerecht zu bleiben, muss Gott auch strafen, Gebote durchsetzen. Die Strafe trifft aber nicht mehr mich, sondern Jesus hat sie auf mich genommen, hat sie auf sich genommen. Jesus ist für uns gestorben, an unserer Stelle. Das ist die Bedeutung, die eine Bedeutung des für uns. Uns bleibt vor Gott die Begegnung mit unserer Schuld, mit unserer eigenen Wahrheit nicht erspart. Ihr kennt das, wie gut es ist, wenn man etwas verbockt hat, dass man das nicht die ganze Zeit mit sich herumtragen muss, sondern dass man das irgendwann mal jemandem sagen kann, dazu stehen kann. Das ist wie ein Befreiungsschlag. Wir erkennen, wenn wir an Gottes Liebesgebot denken, immer wieder, dass unsere Arme, dass unser Herz einfach zu kurz und zu klein ist. Wie oft können wir helfen, wenn es mal nötig wäre? Oder wie oft sehen wir weg, wenn jemand gerade unsere Zeit beanspruchen müsste, weil er unsere Hilfe braucht, weil er unser offenes Ohr braucht? Und wie oft haben wir Vorurteile, anstatt auf andere mal zuzugehen und ihnen zuzuhören? Dafür ist Jesus gestorben, dass wir nicht alleine mit unserem eigenen, ja, Unzulänglichkeiten und Vorurteilen da stehen müssen. Dafür, dass wir nicht die ganze Last der Verantwortung für unser Leben allein tragen müssen. Denn das würde uns überfordern. Es gibt aber noch einen Aspekt, dieses für uns. Warum muss ein Mensch leiden, wenn er so fromm ist? Immer war er für andere da. Warum macht Gott so etwas? Uns Christen bleibt der Tod nicht erspart. Auch Leid und Schmerz gehören zu unserem Leben dazu, wie zum Leben der anderen. Wir müssen da durch. Und oft reifen wir dann auch ein Stück weit. Aber wir brauchen dafür auch Menschen, die uns begleiten. Denn der Glaube, der schützt uns nicht davor, dass wir uns nicht alleine fühlen, dass wir uns nicht bedroht fühlen. Und wie wir das kennen und schon mal erleben, so kannten auch die ersten Christen diese Durststrecken. Das ist, ja, wenn ich ein Bild benutzen darf, das ist wie bei einem langen Lauf, wenn jemand zum Beispiel Marathon läuft. Paulus hat das auch mal aufgegriffen, ein Marathonläufer. Laufen, das kann viel Freude machen und entspannen. Wir können die Natur genießen, uns fit fühlen. Es kann aber auch zu einer Durststrecke kommen. Wenn wir nämlich das Ziel als ganz weit entfernt vor Augen sehen, wenn die Beine schwer werden, wenn wir uns müde und matt fühlen und wenn wir anfangen zu schnaufen. Wenn das Ziel endlos entfernt scheint. Aber das lohnt sich. Denn wenn wir das geschafft haben, wenn wir das Ziel erreicht haben, dann sind wir zufrieden und auch ein wenig stolz auf uns, weil wir unsere Müdigkeit überwunden haben. Unser Leben, das bekommt ungewollt eine andere, eine tiefere Dimension, wenn wir an Leid und Trauer herankommen. Das ist so, als würden wir die Zeit anhalten, und alles, was vorher in unserem Leben wichtig war, ist wie ausgeschaltet. Und am Ende so einer langen Durststrecke, da kann der Himmel sich dann schon mal auf der Erde ausbreiten. Mit den kleinsten Begebenheiten. Einfach mit einem lieben Wort von jemandem. Oder wenn ein anderer mal Zeit für uns hat und unsere Not versteht und mitgeht und uns nicht fallen lässt. Und dieses Mitgehen unserer Nächsten, das ist so ein Bild, wie Gott mit uns geht und immer für uns da ist. Und es tut gut, wenn jemand so mitgeht, uns ermutigt und in allem zu uns hält. Als Christen erfahren wir, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat. Im Glaubensbekenntnis, da heißt es, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ich glaube fest daran, dass ich meine Lieben wiedersehen werde. Die anderen wahrscheinlich auch. Aber ich glaube daran, dass es weitergeht, dass es ein Wiedersehen gibt. Und Jesus verabschiedet sich ja auch so von seinen Jüngern. Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Mir wird bewusst, dass Jesus schon mal ganz tief unten war, im Reich des Todes. Das heißt, selbst da, wenn wir ganz tief unten sind, lässt er uns nicht allein. Da ist er bei uns und mit seiner Macht zieht er uns heraus. Das Licht kam in die Finsternis, wie Johannes das gesagt hat. Gott kennt die Dunkelheit, er kennt die Abgründe. Er weiß, wie das ist, er war schon mal da. Und wir sind nicht allein und unsere Toten auch nicht. Und ich denke, das ist eigentlich das Wunderbare und Tröstliche an seiner Botschaft. Er ist von da unten wiedergekommen, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Jesus Christus ist für uns gestorben. Er ist mit uns den Weg in die Dunkelheit gegangen, in Schmerz und Leid. Und er hat uns den Weg aus der Sackgasse heraus zurückgebahnt. Für uns, damit wir mit ihm gehen können. Den Weg, den er für uns freigemacht hat. Durch den Tod zum Leben hindurch, zur Herrlichkeit Gottes. Wie kann das gehen? Auch das übersteigt unser Begreifen. Und das gehört eben auch zum Geheimnis Gottes. Aber dass es gehen kann, daran glaube ich ganz fest. Und darum sage ich euch das auch. Denn das ist unser ureigenes christliches, dass wir das Unsagbare der Welt sagen. Es geht weiter. Das ist die frohe Botschaft, der Trost, der uns heute für unseren Weg von Jesus zugesprochen wird. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und diesen Trost, den wünsche ich euch ganz konkret in eurem Leben, wann immer ihr das braucht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.